2.
Wissenschaft. Deres 2.
Top oder Flop? Wie Pharmafirmen sich um die medizinische Versorgung der Ärmsten kümmern. Eine Rangliste. Bombardiert und erodiert. Der Mond offenbart seine Geheimnisse. Und Klimaforschung im Sandwich der Realpolitik. Ein Blick hinter die Kulissen der Weltklimakonferenz in Doha. Das ist unser Angebot für heute. Durch die Sendung führt sie Christian Heuss. Ein Drittel der Menschheit hat keinen Zugang zu lebenswichtigen Medikamenten. Entweder die Medikamente sind schlicht zu teuer, sie sind nicht erhältlich oder es gibt sie gar nicht, denn viele Tropenkrankheiten beispielsweise werden kaum erforscht. Nun ist eine globale Rangliste der größten 20 Pharmafirmen erschienen. Sie zeigt, welche Pharmafirmen sich für die medizinische Versorgung in Entwicklungsländern hervortun und welche eben nicht. Mit dabei auch die beiden Schweizer Konzerne Roche und Novartis. Finanziert wurde die Rangliste, die Access to Medicine Index 2012, von der Bill und Melinda Gates Stiftung sowie den Entwicklungshilfeministerien von Großbritannien und den Niederlanden. Odette Frey berichtet.
Zuerst die gute Nachricht. Von den untersuchten Firmen haben alle 20 in den letzten 2 Jahren Fortschritte gemacht. Das sagt David Sampson, einer der Autoren der Rangliste. Auf Platz 1 ist die britische Pharmafirma GlaxoSmithKline. GSK forscht intensiv an Krankheiten, die für Entwicklungsländer zentral sind, etwa Atemwegsinfektionen, und die Firma bietet die Arzneien in armen Ländern zu stark reduzierten Preisen an. Außerdem hat GSK das Bonussystem für bestimmte Manager geändert.
GSK ist eine der 5 oder 6 Firmen, die eine eigene Abteilung geschaffen haben, die sich mit den Entwicklungsländern befasst. Die Manager, die bei GSK in dieser spezialisierten Abteilung arbeiten, erhalten ihren Bonus in Abhängigkeit von der Menge Medikamente, die GSK verkauft, und nicht in Abhängigkeit von Geld, das GSK damit verdient. Die Manager wollen also möglichst viel verkaufen, aber nicht unbedingt zu möglichst hohen Preisen. Diese Strategie fördert den Zugang zu Medikamenten in armen Ländern.
Einige Fortschritte bei vielen Firmen verzeichnen die Ranglistenverfasser auch bei den sogenannten vernachlässigten tropischen Krankheiten. Das sind Infektionskrankheiten, die ausschließlich in den Tropen auftreten und eher selten sind. David Sampson.
Most of the companies are focusing on African sleepy sickness.
Die meisten Firmen konzentrieren sich auf die afrikanische Schlafkrankheit, Leishmaniose und die Chagas-Krankheit. Aber in andere seltene Krankheiten wird noch immer zu wenig oder gar nicht investiert, etwa in Buruli Ulcer, Lepra oder die Fasziolose.
Eine Pharmafirma, die relativ viel Forschung betreibt im Bereich der vernachlässigten Tropenkrankheiten, ist Novartis. Auch in anderen Forschungsfeldern, die für arme Länder relevant sind, etwa in der Malariabekämpfung, ist Novartis engagiert. Insgesamt liegt die Schweizer Firma in der Rangliste zwar nur auf Platz 7, doch immerhin gehört sie noch zum vorderen Feld. Der zweite Schweizer Pharma-Riese Roche fällt dagegen stärker ab. Roche befindet sich im Access to Medicine Index im Mittelfeld auf Platz 10. Firmensprecher Daniel Grotzki sagt, der Index bilde das Engagement von Roche nicht vollumfänglich ab.
Roche hat sehr deutliche Fortschritte gemacht im Zugang zu unseren Medikamenten im Krebsbereich. Das wird allerdings in diesem Index gar nicht reflektiert.
Roche unterstütze etwa arme Brustkrebspatientinnen in China, indem die Firma einen Teil der Kosten übernehme für das Mittel Herceptin. Krebs werde mit der steigenden Lebenserwartung auch in armen Ländern immer wichtiger. Für die Autoren der Rangliste hat Krebs aber noch nicht die Relevanz erreicht von anderen Krankheiten. Ein grundsätzliches Problem, mit dem die Autoren des Access to Medicine Index zu kämpfen hatten, ist die fehlende Transparenz. So haben sie von den Firmen oft zu wenig aussagekräftige Daten erhalten, etwa was die Gestaltung der Medikamentenpreise angeht. Und keine einzige Firma hat Angaben darüber gemacht, wie viel Geld sie ausgibt für die Lobbyarbeit in den Entwicklungsländern. Trotzdem enthält der Bericht klare Aussagen, etwa was die Patiententests angeht. Immer mehr klinische Studien mit Patienten werden in Ländern wie Indien oder China durchgeführt. Dort sind die Kosten tiefer und es gibt weniger Auflagen seitens der Behörden. Das allerdings lässt auch das Risiko steigen, dass die Patienten als menschliche Versuchskaninchen herhalten müssen. Die Pharmafirmen führen die Tests meist nicht mehr selbst durch, sondern sourcen sie aus an spezialisierte Firmen, an sogenannte Contract Research Organizations. Und über diese CROs würden die Pharmafirmen zu wenig Kontrolle ausüben, kritisiert Indexautor David Sampson.
What we observe within the index is that whilst many companies have codes of conduct in relation to the conduct of those CROs.
Zwar haben viele Pharmafirmen einen Verhaltenskodex, also ethische Richtlinien für die Contract Research Organizations, aber die wenigsten sorgen dafür, dass diese Richtlinien auch eingehalten werden, indem sie gegen fehlbare CROs vorgehen.
Jörg Schaber von der Buko Pharma-Kampagne, eine NGO, die sich für eine bessere Versorgung in den Entwicklungsländern einsetzt. Jörg Schaber sieht in dem Trend, die Patiententests in Länder wie Indien auszulagern, ein generelles Problem.
Wenn man in Ländern ohne gute Versorgung eine Studie macht, ist die freie Entscheidung der Patienten nicht immer gewährleistet, weil es heißt, nimm an der Studie teil oder möglicherweise hast du gar keine Behandlung. Und das ist ja eines der wichtigsten Kriterien für ethische Studien, ist die Freiwilligkeit der Versuchspersonen.
Umso mehr brauche es eine strikte Überwachung von Pharmastudien in Entwicklungsländern. Grundsätzlich begrüßt Jörg Schaber den veröffentlichten Index, auch weil im Unterschied zu früheren Jahren pharmakritische Experten ebenfalls an der Entstehung beteiligt waren.
Dennoch bleibt für uns die Frage, ob es nicht doch ein bisschen Schönreden ist, was da stattfindet.
Zwar würden die Pharmafirmen tatsächlich heute mehr tun für den fairen Zugang zu ihren Produkten als noch vor wenigen Jahren.
Aber gleichzeitig sind das viel zu kleine Schritte und jeden Tag sterben unnötig Menschen in Entwicklungsländern, die medikamentös gut behandelt werden können.
Es bleibt also viel zu tun. Nicht nur für die Firmen, auch für die Regierungen der betroffenen Länder, die Geberorganisationen und die internationale Gemeinschaft.
Odette Frey. Den Link zur Rangliste Access to Medicine Index 2012 finden Sie bei uns im Netz unter wissenschaft.drs.ch. Der Mond übt seit jeher eine große Faszination auf den Menschen aus. Doch seit den Apollo-Mondlandungen in den 1960er und 70er Jahren hat der Erdtrabant an Charisma eingebüßt. Der staubige Planet ist erst in den letzten Jahren wieder zu größerer wissenschaftlicher Beachtung gekommen, etwa im Rahmen der GRAIL-Mission der amerikanischen Raumfahrtagentur NASA. Seit März dieses Jahres vermessen im Rahmen dieser GRAIL-Mission zwei identische Sonden das Schwerefeld des Mondes. Auf der Jahrestagung der amerikanischen Geophysikalischen Union haben die beteiligten Wissenschaftler diese Woche die ersten Ergebnisse vorgestellt. Sie zeigen, da oben war in der Vergangenheit ganz schön etwas los. Hören Sie den Beitrag von Katharina Boxler.
Der Mond war echt ein armer Kerl. In seiner Jugend dauernd unter Beschuss ist seine Oberfläche praktisch zu Staub zerfallen. Als sei die ganze Mondkruste in einen Mixer geraten, sagt die Chefwissenschaftlerin der GRAIL-Mission Maria Zuber vom Massachusetts Institute of Technology in Cambridge. Asteroiden und Kometen hätten richtig gehend auf den Mond eingeprügelt und dessen Kruste zertrümmert.
These impacts have pummeled and shattered the upper crust of the moon.
Klar wussten die Planetenforscher schon bisher, dass der Mond wie viele der festen Planeten in seinen frühen Jahren viel abbekommen hat. Doch der Mond wurde offensichtlich ganz extrem erschüttert. Das Bombardement aus dem All muss so heftig gewesen sein, dass sich die Masse in seinem Innern gleichmäßig verteilt hat. Das folgern die Wissenschaftler aus den GRAIL-Daten, die dem Mond ein sehr ebenmäßiges Schwerefeld attestieren. 98% aller Ungleichheiten im lunaren Anziehungsfeld haben mit der porösen Mondkruste zu tun. Darunter aber herrscht Harmonie.
Look at how smooth the moon is gravitationally. So here we see now a picture of the moon being far more broken up and shattered than we've seen before. And in fact, 98% of the local gravity that we see on the moon is associated with the lunar crust.
Die Grail-Resultate zeigen auch, dass sich der Mond in seinen jungen Jahren zuerst ausdehnte und dann wieder zusammenzog, dass sich unter der unerwartet dünnen Mondkruste zunächst viele aktive Vulkane befanden und dass der Mond ein Himmelskörper ist, der genauso viel Aluminium enthält wie die Erde. Frühere Studien hätten einen unterschiedlichen Aluminiumgehalt nahegelegt, sagt Mark Wisserek, Grail-Forscher an der Universität von Paris.
What these results show is that the bulk abundance of aluminum in the moon is exactly the same as that of the Earth, whereas previous studies suggested that the composition of the moon may be different than that of the Earth.
Dieser Befund deckt sich mit der Hypothese, wonach der Mond das Ergebnis einer gigantischen kosmischen Kollision zwischen der Erde und einem Protoplaneten ist. Bei diesem Zusammenstoß vor etwa 4,5 Milliarden Jahren platzte Erdmaterial ab, aus dem sich später der Mond formte. Daher die gleiche Zusammensetzung der beiden Himmelskörper.
So what this is consistent with the hypothesis that was recently shown in a couple of science papers 2 weeks ago, that the moon is most likely derived from materials that come from the Earth following a giant impact event.
Seit März diesen Jahres umkreisen die beiden Grail-Zwillingssonden mit den poetischen Namen Ebbe und Flut den Mond und vermessen das Schwerefeld des Erdtrabanten. Je stärker die Anziehungskraft des Mondes, desto schneller fliegen die Sonden. Sie sind zu zweit, weil es allein nicht geht, denn die Anziehungskraft auf der konstant erdabgewandten dunklen Seite des Mondes lässt sich nicht direkt von der Erde ausmessen. Dafür braucht es zwei Raumschiffe, die hintereinander herjagen. Grail-Chefwissenschaftlerin Maria Zuber.
The principle of how this works is that one spacecraft chases the other spacecraft around the moon. So as the first spacecraft, say, goes over a mountain, it will be attracted to that greater gravitational mass and it will speed up relative to the other one.
Fliegt die erste Sonde über einen massereichen Berg, wird sie schneller und die Distanz zur zweiten Sonde vergrößert sich. Erreicht die zweite Sonde den Berg, beschleunigt sie sich, während die andere schon wieder langsamer fliegt und sich die Distanz verringert. Aus diesen akkordeonähnlichen Distanzänderungen lässt sich in bisher unerreichter Präzision auf das Schwerefeld des Mondes schließen.
Can just be converted. So that's essentially the way that we measure.
Doch warum soll uns Erdlinge die bewegte Vergangenheit des Mondes kümmern? Weil diese uns viel über die Geschichte unseres eigenen Planeten und das Leben auf ihm lehren kann, sagt Maria Zuber. Auch die Oberfläche der Erde habe mal so ausgesehen wie jene des Mondes. Wie unter solchen Umständen unter Dauerbeschuss aus dem Weltall habe Leben entstehen und sich behaupten können, darauf könne die Grail-Mission vielleicht indirekt dereinst eine Antwort geben. Die beiden Grail-Sonden, Ebbe und Flut jedenfalls, bleiben dran. Die beiden haben wider Erwarten noch so viel Energie, dass von ihnen noch eine weitere Datenwelle zu erwarten ist, bevor sie ausgepowert sind und, wie geplant, auf dem Mond aufschlagen.
Bombardierter Erdtrabant, der Beitrag von Katharina Boxler. Und hier geht's gleich weiter mit einem Blick hinter die Kulissen der Klimakonferenz in Doha. Sie ging am Samstag zu Ende. Doch zuerst weitere Meldungen aus Wissenschaft und Forschung, heute mit Anita von Mond. Und da geht es erst um künstliche DNA als Mittel zur Entlarvung von Fälschungen, Anita von Mond.
Eine Spin-off-Firma der ETH Zürich hat eine neue Methode entwickelt, um gefälschte Produkte zu erkennen.
Gefälschte CDs beispielsweise oder gefälschte Uhren.
Zu diesem Zweck hat Genuine ID, wie die Firma heißt, eine künstliche DNA gebaut. Diese DNA ist gleich zusammengesetzt wie die natürliche DNA, die unser Erbgut enthält. Bloß wird die künstliche DNA im Labor kreiert, künstlich eben. Die Forscher haben diese Labor-DNA in winzige Glaskügelchen verpackt. Diese Kügelchen nun kann beispielsweise eine Uhrenfirma bei der Herstellung dem Metall in ihren Originaluhren beimischen. Und später kann die Firma mit einem Gentest erkennen, ob die DNA-Kügelchen in der Uhr drin sind oder ob es eine Fälschung ohne DNA ist.
Künstliche DNA als Fälschungsschutz, ganz neu erscheint mir das zwar nicht.
Die Methode gibt es tatsächlich schon einige Jahre. Doch die Forscher von Genuine ID haben die künstliche DNA nun so weiterentwickelt, dass sie auch für Alltagsprodukte in Frage kommt. Sogar für Lebensmittel und Medikamente. Denn die DNA-Glaskügelchen seien gesundheitlich unbedenklich, betonen die Forscher. Auch kostet der Fälschungsschutz nur einige Rappen pro Kilo eines Endprodukts. Und er sei sehr sicher. Um die künstliche DNA zu kopieren, würde ein Fälscher mit den heutigen Techniken fast 2000 Jahre benötigen.
Ein sicherer und ganz genauer Kopierschutz also. Und auch ganz genau nahmen es offenbar prähistorische Höhlenmaler.
Diese steinzeitlichen Künstler haben oft Tiere gemalt, Stiere, Pferde, Elefanten, die galoppieren und springen auf den steinzeitlichen Malereien den Höhlenwänden entlang. Und sie tun dies sehr naturgetreu. Naturgetreuer sogar, als man es auf Zeichnungen der letzten paar Jahrhunderte beobachten kann.
Das berichten ungarische Forscher, die 1000 Tierbilder aus der Altsteinzeit mit modernen Tierbildern verglichen haben.
In der Altsteinzeit war die Stellung der Gliedmassen der Tiere auf mehr als der Hälfte der Malereien korrekt abgebildet, also gleich wie in der Natur. Die Maler der Neuzeit hingegen haben die Tierbewegungen nur zu 20% genau getroffen. Sogar so präzise Maler wie Leonardo da Vinci malten Pferde in Stellungen, wie sie in der Natur nicht zu beobachten sind. Erst seit dem späten 19. Jahrhundert. Seit den ersten Serienfotografien von Tieren wurden die Zeichnungen präziser. Doch auch diese modernen Darstellungen bleiben weniger genau als jene aus der Altsteinzeit.
Unsere Urzeitvorfahren waren also die besseren Beobachter als moderne Zeichner. Erstaunlich. Und genau beobachten sollte man offensichtlich auch Vogelnester.
Die bestehen nämlich längst nicht immer nur aus Zweigen und Blättern, sondern sie enthalten auch überraschende Bauteile. So fanden Forscherinnen in Mexiko Stadt in den Nestern von Spatzen und Gimpeln so manche Zigarettenstummel.
Und die machen in Vogelnestern sogar einen gewissen Sinn.
Denn sie halten Parasiten ab. Je mehr Zigaretten in den Nestern eingewoben sind, umso weniger Milben und Läuse leben darin, zeigt die Untersuchung aus Mexiko. Das Nikotin und andere Giftstoffe der Zigaretten halten den Spatzen und Gimpeln also lästige Parasiten vom Leib. Diese giftigen Stoffe könnten aber für die Vögel selbst wohl auch schädlich sein, vermuten die Forscherinnen.
Kein Beweis für Leben auf dem Mars präsentierte die NASA in einer zuvor breit angekündigten Pressekonferenz Anfang Woche.
Die Gerüchte, die einen Sensationsfund des Mars-Rovers Curiosity prophezeit hatten, sind falsch.
Der NASA-Hightech-Roboter hat zwar organische Moleküle gefunden in den ersten Sandproben vom roten Planeten.
Doch noch ist unklar, ob diese Kohlenstoffverbindungen tatsächlich vom Mars stammen und nicht zum Beispiel von Meteoriten oder von Curiosity selber und somit von der Erde. Mit weiteren Tests will die NASA hier nun Klarheit schaffen.
Und sie will nun auch einen weiteren Mars-Rover bauen. Im Jahr 2020 soll eine etwas günstigere Kopie von Curiosity auf dem Mars landen.
Denn auch wenn der heutige Mars-Rover noch nichts wirklich Sensationelles gefunden hat, so ist die NASA von der Curiosity-Mission begeistert. In dieser bisher viermonatigen Mission ist Curiosity mit gutem Gespür für interessante Orte zunächst in einem ausgetrockneten Flussbett gelandet und seither hat das Marsmobil mit seinen sensiblen Messinstrumenten fast perfekt funktioniert und das Millionen von Kilometern von der Erde entfernt.
Die Weltklimakonferenz in Doha ist zu Ende. Ein schwaches und enttäuschendes Abkommen, das Resultat. Und einmal mehr spielt an dieser UNO-Klimakonferenz die Wissenschaft eine kleinere Rolle, als vielen lieb ist. Obwohl Klimatologen seit längerem aufgezeigt haben, dass die Weltgemeinschaft dringend ihren CO2-Ausstoß reduzieren müsste, regiert die Realpolitik. Der Klimaschutz kommt kaum voran. Trotzdem sind in Doha die letzten zwei Wochen auch Wissenschaftler dabei gewesen. Zum Beispiel der Doktorand Juri Rogel von der ETH Zürich. Der Belgier versucht, die Wissenschaft ein Stück weiter zurückzubringen in die Verhandlungen. Thomas Häusler hat ihn am Rande der Konferenz in Doha getroffen.
Für 2 Wochen hat Juri Rogel sein ruhiges Büro an der ETH mit einem Mini-Arbeitsplatz im hektischen Konferenzzentrum von Doha vertauscht. Um ihn herum tippen ein Dutzend Kollegen von der Organisation Climate Analytics auf ihren Laptops. Alles inmitten von Bloggern, Klimaaktivisten und Umweltorganisationen, die in derselben Halle ein Plätzchen ergattert haben.
We have 2 branches. One is the science team, which are basically scientists that help for quantitative analysis or they help to translate scientific.
Ein Teil der Forscher, die wie Rogel bei Climate Analytics mittun, übersetzt die neueste Klimaforschung in eine Sprache, die für Laien verständlich ist. Sie tun dies für die Verhandlungsteams der armen Länder, Togo zum Beispiel oder Bangladesch. Die andere Gruppe verfolgt die unzähligen Verhandlungen, prüft vorgebrachte Argumente auf ihren wissenschaftlichen Gehalt und erörtert diese mit den Verhandlern der beratenden Länder.
If you see at the European Commission or other European countries with the amount of people that they come here.
Die EU oder andere reiche Länder sind mit zahlreichen Wissenschaftlern in Doha, sagt Juri Rogel. Doch viele Länder aus Afrika und Asien können sich keinen einzigen Forscher im Team leisten. Auch zu Hause im eigenen Land fehlt diese Expertise oft. Climate Analytics möchte dieses Ungleichgewicht etwas verringern.
Grâce à ce projet que mène Climate Analytics, les pays les moins avancés sont appuyés à soutenir leur position de négociation grâce à des recherches scientifiques.
Sandra Freitas aus Togo ist die Sprecherin der LDC, einer Koalition der am wenigsten entwickelten Länder. Dank Climate Analytics könnten die LDC-Staaten ihre Position wissenschaftlich untermauern, sagt sie. Auch wenn der Klimaschutz nicht mit den Erkenntnissen der Forschung übereinstimmt, so spielt die Wissenschaft im Verhandlungspoker eine wichtige Rolle, sagt Juri Rogel.
It is a very different working mode in the scientific community than here in the negotiation.
Wer im Forschungsalltag einen Fehler macht, wird mehr oder weniger kollegial darauf hingewiesen. Aber im Haifischbecken der Klimaverhandlungen wird jeder Fehler ausgenutzt. Ein falsch argumentierender Verhandler verliert Ansehen und Geltung.
Totally will lose his credit.
Ein wichtiges Thema ist die Frage, wie stark die armen Länder bereits vom Klimawandel betroffen sind. Können sie aufzeigen, dass die Auswirkungen groß sind, können sie beispielsweise auf höhere finanzielle Hilfe pochen, sagt Juri Rogel.
One issue is an update on the already observed and projected impacts that they will suffer. This is very important for the general context of their statements.
Par exemple, on observe un décalage des saisons, on observe une diminution de la pluviométrie.
In Togo verschieben sich die Jahreszeiten, der Regen hat abgenommen, erzählt Sandra Freitas. Betroffen davon seien unzählige Kleinbauern, die sowieso schon in großer Armut lebten.
C'est difficile parce que c'est au départ des populations absolument pauvres qui vivaient déjà dans des situations très très précaires.
Für die Inselstaaten hat Climate Analytics gerade neue Analysen aufbereitet, die zeigen, dass der Meeresspiegelanstieg schneller vonstatten geht, als es der letzte Bericht des Weltklimarats IPCC vorhersagte, sagt Juri Rogel.
We have translated this a recent paper that actually compares observations of sea level rise trends with the IPCC projections. And this paper, for example, shows that the observations are at the very high end of what the IPCC had projected.
Dies bekommt etwa Nauru bereits zu spüren, sagt Nodel Neneya vom Verhandlungsteam des winzigen Inselstaates. Zwar erhebt sich Nauru im Schnitt 4 Meter über den Meeresspiegel, aber während Stürmen dringt nun mehr Wasser ins Inselinnere und beschädigt Bauten und Straßen. Verlängerte Dürreperioden verschlimmern die Situation noch.
When we have prolonged droughts, this withers away all the coastal vegetation. When followed by intense rainfall.
Während einer Dürre leidet die Küstenvegetation. Folgen darauf intensive Regenfälle, verstärkt dies die Erosion. Einige Häuser auf Nauru hingen schon zur Hälfte über das unterspülte Ufer.
Half over the edge and about to fall onto the reef.
Wissenschaftlich aufbereitet fließen solche Informationen in die Verhandlungsposition der Inselstaaten ein. Allerdings beeinflusst Climate Analytics die unterstützten Länder nicht. Die Forscher stellen ausschließlich Fakten zur Verfügung. Das ist wichtig für die Unabhängigkeit dieser Staaten, aber auch für Deutschland, den Geldgeber von Climate Analytics für dieses Projekt. Auf die Frage, ob es dabei nicht zu heiklen Situationen komme, da Deutschland nicht die gleichen Interessen hat wie Nauru oder Togo, antwortet Rogel diplomatisch.
The only thing we are doing is translating robust scientific facts into understandable language and I don't think that any delegations should be afraid of looking at the scientific knowledge and acting in accordance to scientific facts.
Gegen eine korrekte Interpretation der Fakten könne niemand etwas haben. Die Arbeit von Juri Rogel ist gefragt in Doha. Seine Tage sind lang und manchmal fällt das Essen aus, weil ein Diplomat für eine dringende Verhandlung aufdatiert werden muss.
eating is not always easy. Our day basically starts before 6 o'clock in the morning.
Rogels Tag beginnt vor 6. Am Frühstück wird über die Arbeit geredet, in der langen Busfahrt zum Konferenzort wird über die Arbeit geredet, dann gibt's Teamsitzung und die Anfragen strömen herein. Das Bett sieht Rogel nie vor 1 Uhr in der Früh.
This is for 2 weeks. On Sunday we do take a short break in the morning. Anytime any of our information gets used to make a good point within the negotiations, I think that's a success for our team.
Was Rogel durchhalten lässt, sind die Erfolgsmomente, wenn etwa ein Verhandler seine Position dank der Wissenschaft erfolgreich verteidigen kann. Es gibt aber auch Misserfolge. Wenn Rogel etwa eine Deadline knapp verpasst und sein Kunde ohne die mühsam aufbereitete Information auftreten muss.
Sometimes you work on a very strict deadline and something has to be ready by 11 o'clock because the intervention is made at 11:15. If we then just are able to finish it by 11:30 and all our work was for nothing, that's kind of a failure.
Ohne Frustrationstoleranz hält niemand eine Klimakonferenz aus. Zu groß der Graben zwischen Wissenschaft und Realpolitik.
As a scientist, it shouldn't be frustrating. I'm just providing information. As a concerned citizen, it is very frustrating.
Als besorgter Bürger sei er schon frustriert, sagt Juri Rogel. Als ich mit ihm spreche, läuft die Konferenz noch und niemand weiß, wie sie enden wird. Ob einmal mehr ernüchternd oder ob sich die Politiker doch noch zu einigen positiven Initiativen durchringen können. Wie dem auch sei, Juri Rogel weiß schon genau, was er am Tag 1 nach 2 Wochen Hektik und Chaos tun wird.
I will be sleeping.
Und das wird unser Korrespondent hoffentlich auch tun. Der Bericht von Thomas Häusler direkt aus Doha. Und das war's von Wissenschaft DRS2. Mehr von uns gibt's wieder nächsten Samstag nach den Mittagsnachrichten um 12.30 Uhr oder am Sonntagabend um 19.30 Uhr. Jederzeit finden Sie alle Beiträge und den Podcast im Netz unter wissenschaft.drs.ch. Verantwortlich für die heutige Sendung Anita von Mond, am Mikrofon Christian Heuss.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.